daddy. You're so embarrassing.
Pop und Pubertät, der Podcast mit Klaus Bieler und Marc Hofmann.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sonderfolge. Wieder mal Pop und Pubertät mit dem Alex Batzke. Herzlich willkommen, Alex.
Hi. Jo.
Wir haben uns was ganz Besonderes überlegt. Eigentlich kurz zur Entstehung dieser Folge. Ich hatte Redebedarf nach dem Ende von Stranger Things und habe gedacht, ja, wir machen vielleicht ja eh mal noch ein Serien-Update zu unserer Serien-Vierer-Folge. Weil ich einiges in den Weihnachtsferien gesehen habe, was mir sehr gut gefallen hat. Aber ich dachte, da kann man mal noch irgendwie ein bisschen was drüber sagen. Und Stranger Things war eins davon. Und ich hatte Redebedarf. Und ich habe niemanden im Bekanntenkreis, mit dem ich über Stranger Things reden konnte. Und dann dachte ich, ah, der Alex, was meint er denn zum Ende? Lass uns doch mal was aufnehmen. Dann können wir das ja mal irgendwo einbauen. Und Alex meinte direkt, wir machen gleich eine ganze Folge.
Ja, weil ich auch so viel Redebedarf hatte, weil auch bis zu dem Zeitpunkt, wo du mir geschrieben hast, auch irgendwie niemand hier in meinem Haushalt die Sendung, also die neueste Staffel geguckt hatte. Und der Martin hatte ja in unserer Serienstaffel sozusagen ja auch schon gesagt, dass der Stranger Things einfach boykottiert. Und
ja, das hat er mehr als deutlich gemacht.
Hat er mehr als deutlich gemacht, genau. Und deswegen, ich hatte auch unendlich Redebedarf und jetzt muss das raus. So.
Ja, jetzt muss es raus.
Einiges.
Ja, jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Wir haben uns nur rudimentär abgesprochen. Ich habe mich auch ganz minimal nur vorbereitet, was mich vermutlich nicht abhalten wird, trotzdem ausführlich zu parlieren. Und vielleicht auch 2 Stunden sind dann auch schnell wieder rum. Wir gucken einfach mal, wo es hinführt.
Wir gucken mal.
Wir würden gerne einsteigen mit dem Ende. Jetzt flacht's ja schon gerade ab. Selbst ich als Internet-Muppet habe mitbekommen, dass das Internet doch explodiert ist, mal kurz ein paar Tage lang. Und das Internet hat tatsächlich auch mitgekriegt, dass ich mich für Stranger Things interessiere und hat mich dann entsprechend auch behelligt, sagen wir mal, mit allerhand Informationen.
Das war bei mir auch der Fall. Deswegen kam ich auch darauf, dass ich eigentlich mich da noch mal ein bisschen tiefer mit befassen muss, weil ich über TikTok und Instagram Reels und alles Mögliche und Threads und so in so ein Rabbit Hole auch so reingezogen wurde, fast wie so ins Upside Down hinein, um irgendwie da so Theorien und alles Mögliche und was es da nicht alles jetzt gibt. Da werden wir jetzt ja alles sozusagen noch mal ausbreiten. Und man kam da ja nicht los von, vor allem jetzt so am Anfang des Jahres, wo dann jetzt das fulminante Finale war.
Ja, also jetzt genau, da steigen wir doch damit mal ein, auch wenn es jetzt schon wieder ein bisschen abgeebbt ist und vielleicht nicht mehr ganz so dringlich wie noch vor 2 Wochen. Aber wie fanden wir denn das Finale? Wie fandest du jetzt so diese letzte Staffel mal insgesamt, wenn man mal diese 6 Folgen, glaube ich, waren es, mal als eine Staffel ansieht, die fünfte?
8 Folgen waren es, oder?
8 waren es,
ja. Ja, genau. In 2 geteilt in diese 2 Volumes, wo ich auch schon wieder dachte, was soll das denn jetzt? Jetzt haben wir so lange auf diese neue Staffel gewartet und jetzt machen die da nach 4 Folgen direkt schon wieder so einen Cut. Aber, okay, wie macht man so das mit dem Feedback? Man macht erst was Positives, dann sagt man die negativen Sachen und dann wieder was Positives, ne? Also, ich fand erstmal, die erste Volume fand ich wirklich sehr spannend, sehr interessant. Auch was für Fragen nochmal neu aufgeworfen wurden und was für neue Dinge da passiert sind mit Mr. What's It und den ganzen Kindern. Achso, wir spoilern hier übrigens alles weg, ne?
Also, wer das jetzt nicht gesehen hat, Spoiler. Da kann man auch nicht mehr helfen.
Genau, dann, so. und auch wie die natürlich hier Netflix-Optik, wie das aussah, das war alles wunderbar und ich fand das dann auch das Finale des ersten Volumes, wo Will dann seine Superpowers bekommt, dazu vielleicht auch später noch ein bisschen mehr, fand ich so ein krasses Event und so ein Ereignis, worauf sozusagen ja auch irgendwie so ein bisschen alles hingesteuert hat, fand ich, und das irgendwie sehr cool. Und dann kommt diese 2. Volume und ich denke, irgendwie, was passiert denn jetzt? Und irgendwie kam dann die letzte Folge und ich war wirklich so ein bisschen, doch enttäuscht. Also ziemlich. Also es war, schon fast so ein bisschen, und je länger ich drüber nachdenke, desto größer wird eigentlich auch meine Enttäuschung, vor allem zur letzten Folge, fast so ein bisschen so wie damals das Ende von Lost. So, jetzt habe ich es gesagt.
Ui.
Ja. Aha, okay. Und ja. Grundsätzlich ist es natürlich immer noch eine ganz große und gehypte Serie und so. Aber ich muss auch sagen, also jetzt, wie das zu Ende gegangen ist, bin ich nicht so ganz zufrieden mit. Also, ja.
Okay, ja. Mir ging es ganz anders. Ich fand das Ende ganz toll. Und da können wir jetzt auch gleich mal schauen, warum. Aber so das erste Mal vielleicht, wir hatten ja, oder ihr vor allem, hattet ja in unserer Serienfolge über die letzte Staffel von Game of Thrones gesprochen. Es war, glaube ich, so eine ähnliche Erwartungshaltung auch. Ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren noch eine Serie gab, wo diese Erwartung auf die letzte Staffel so hoch war wie jetzt wie bei den beiden. Und wenn man im direkten Vergleich, würde ich sagen, haben die Duffer Brothers eigentlich alles richtig gemacht, was bei Stranger Things falsch gelaufen ist. Nämlich, sie haben sich mal wirklich alle Zeit der Welt genommen für diese letzte Staffel.
Ja.
Ja, also das war ja so eure Kritik, dass es alles so schnell ging und so. Und dass man da plötzlich dachte, als wollen sie irgendwie unbedingt zum Ende kommen. Oder haben das Geld nicht mehr oder ich weiß nicht, an was es dann liegt. Aber das fand ich wirklich ganz bemerkenswert, wie unfassbar viel Zeit die sich genommen haben am Ende. Und zwar für alles, was da passiert ist. Und da könnte man jetzt auch sagen, ja, da hätte ein bisschen mehr Straffung ist auch gut getan oder ein bisschen sehr Zeit geschunden oder so. Aber ich fand das gerade schön. Erstens, weil man dann echt sich so richtig reinlegen konnte und einfach wusste so, das dauert jetzt einfach mal so, die nehmen sich jetzt hier Zeit.
Ja.
Und und sie haben sich halt auch wahnsinnig viel Zeit für die Figuren genommen. Und das fand ich einfach das Schönste daran, dass es eben nicht nur Action war und eben nicht mal noch mehr Demos und noch mehr Monster und noch mehr, sondern dass sie wahnsinnig viel Zeit sich genommen haben für Dialoge. Um die losen Fäden, was die Charakterisierungen angeht und die zwischenmenschlichen Punkte, um das alles mehr oder weniger aufzulösen. Und das fand ich ganz, ganz, ganz schön und berührend. Mhm. Und da sind wir eigentlich dann auch wieder, glaube ich, so bei den 80er-Referenzen, weil ich da natürlich ganz viel auch plötzlich wieder erkannt habe, gerade auch in der letzten Folge, was die da eigentlich machen wollten. Also ich glaube, ich weiß, was sie vorhatten. Und ich fand, es ist ihnen sehr, sehr gut gelungen.
Okay, das ist spannend, weil alle, mit denen ich bislang dann jetzt auch doch schon darüber gesprochen habe, sind von dem Ende enttäuscht. Und du bist der Erste tatsächlich, der genau das Gegenteil sagt. Also alle die Kritikpunkte, die angebracht wurden, da bist du genau, also nimmst genau diese Punkte und drehst sie ins Positive. Und das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Also zum Beispiel das mit den mit dem Zeit für die Figuren nehmen. Ne?
Ja.
Also ich fand da diesen Epilog viel zu langatmig. Der ging ja 45 Minuten.
Ja, das war die ganze letzte Folge, ja.
Im Prinzip, genau. Das Ende war ja, also dieses Monster war ja ruckzuck besiegt. Also, und dann ging es ja nur noch irgendwie in diesem Epilog eben um, ja, so wie man es irgendwie im letzten Satz vom letzten Harry Potter Band gelesen hat, ja. All was well. Und das fand ich zu easy. Insgesamt. Also.
Ja, da kommt ja jetzt ja auch dieses Unbehagen wahrscheinlich her, dass man so glaubt, da gibt es noch einen doppelten Boden irgendwie. Mhm. Da kommen wir ja sicher gleich noch drauf. Aber also jetzt mal, wir haben jetzt diesen Menschen hier zugeguckt. Über so viele Stunden, über Jahre hinweg haben wir die begleitet. Und dann ist es einfach auch mal richtig schön und zeigt auch, was diese Serie halt eben auch noch war, neben Mystery und Fantasy und Horror. Es war halt eine Serie über Freundschaft, es war eine Serie über Coming of Age, es war eine Serie über Pubertät, es war eine über Traumata und Verletzungen und es hat halt eine ganz, ganz große psychologische Dimension und diese Duffer Brothers, das muss man denen halt wirklich zugute halten, haben halt hier auch einfach eine Geschichte erzählt. Wo der Horror halt vielleicht auch nur eine Metapher ist für andere Dinge. Und, und das ist halt ein sehr, sehr liebevoller und warmherziger und zugewandter und menschenfreundlicher Blick auf diese Figuren, die einem jetzt da so ans Herz gewachsen sind. Und dann ist es einfach auch verdammt nochmal, finde ich, das extrem okay, dass einfach zwei Autoren und Regisseure einfach sagen, wir geben denen jetzt mal noch Zeit, ihren Scheiß zu lösen und ihre Jugend zu Ende zu bringen und und sich irgendwie so zu sortieren, dass sie ins Erwachsenenleben jetzt starten können, wie auch immer das dann aussieht. Und wir geben denen jetzt alle Möglichkeiten auszuräumen, was sie an zwischenmenschlichen Konflikten noch haben miteinander, ja, wo neue Freundschaften entstanden sind und so weiter, wo es Outings gab, wo Leute irgendwie sich alles von der Seele geredet haben nochmal und alles geklärt haben und jetzt sagen können, so, jetzt ist dieser Abschluss und jetzt gehen sie aus dem Keller hoch und dann geht die Tür zu und jetzt ist irgendwie erwachsen, jetzt ist College, jetzt ist raus.
Und dann da kommen haben sie die nachfolgende Kinder.
Das war auch eine Stunde lang Zeit, ja genau, ja. Und dann kommt die nächste Generation und die müssen jetzt den Scheiß wieder von vorne durchmachen. Und da haben sie sich Zeit genommen und es ist für mich, und ich fand es so sympathisch, diese zwei Brüder sind mir da so nah, also ich fand es so herzerwärmend, wie viel Zeit die sich genommen haben für diese Figuren und damit halt auch signalisiert haben, wir nehmen die ernst. Ja, die sind nicht nur irgendwelche Werkzeuge, um Monster zu bekämpfen, sondern sie sind echte Menschen und die haben Probleme und die haben sie jetzt irgendwie mehr oder weniger gelöst und jetzt können sie raus ins Leben und gucken irgendwie, was sie damit machen. Und das fand ich ungewöhnlich, hätte ich so gar nicht erwartet, aber auch eigentlich folgerichtig, weil die ganze Serie immer schon genau so funktioniert hat, wenn man mal ehrlich ist.
Irgendwie. Ja, ja,
voll. Und diese Figuren immer schon sehr ernst genommen hat einfach.
Ja, also diese Figuren und deren Entwicklung und auch deren Abschluss, das ist ganz klar. Also vor allem bei den Kids, ne? Also gerade die, klar, die haben das auf jeden Fall verdient. Also die Party sozusagen. Also,
genau. Ja.
Dennoch.
Und jede Figur hat irgendwie noch einen großen Dialog bekommen oder einen Monolog, ja, richtig. Und da haben die sich Zeit genommen. Und dann gingen die einfach auch mal ein paar Minuten und die haben sich ausgesprochen und dann hatten wir Mike und Dustin, Steve und Dustin.
Natürlich.
Und dann hatten wir Elle und Hopper und dann hatten wir Will mit seinem großen Outings-Monolog und Elle, die nochmal Hopper dann alles erklärt hat und dann hatten wir Joy und Hopper natürlich und Joy und Will, ja, und Nancy und Jonathan und alle hatten einfach nochmal die Zeit, ihren Kram auszuräumen. Und das fand ich schön. Das fand ich irgendwie gut.
War auch richtig. Für mich passt es nicht unbedingt zu dem, was kurz davor, also 18 Monate davor, muss man dann ja in dieser Handlung sehen, da noch passiert war. Weil diese ganze Action-Sache, wie die dann da in diese Parallelwelt reisen und dann diesen riesen Mindflayer da mehr oder weniger von Hand bekämpfen und wo sie auch vorher, als sie in das Upside Down rein sind, erstmal eine Horde von amerikanischen Soldaten erschießen und es gibt überhaupt keine Konsequenzen und weil das halt die Bösen im Film sind, wird das so einfach gesagt, ja gut, die sind dann jetzt halt weg. Dr. K ist auch weg. Und irgendwie, egal wie viele Verbrechen sozusagen da begangen wurden, das wird jetzt einfach vergessen so und einfach unter den Teppich gekehrt. Jetzt kümmern wir uns wieder einfach um die um den Abschluss unserer Kinderentwicklung, Charakterentwicklung. Und das fand ich so ein bisschen so ein Disconnect wirklich zwischen diesen beiden
Handlungen. Es gibt Ungereimtheiten natürlich am Ende. Da gibt's offene Fragen. Da haben sie sich entweder das Leben ein bisschen leicht gemacht oder haben halt wirklich jetzt gesagt, so, wir müssen jetzt auch nicht alles zu Ende erzählen hier. Aber natürlich ist es im höchsten Grad irritierend, dass dieses Militär überhaupt nicht mehr auftaucht. Man hätte sich jetzt natürlich auch nochmal irgendwie so eine Endabrechnung mit Dr. K irgendwie gewünscht oder so.
Dann hätte sie mal ein bisschen was zu tun gehabt.
Ja, aber dass sie so einfach verschwinden, muss man sich halt jetzt selber zusammenreimen irgendwie. Also das ist natürlich eine merkwürdige Angelegenheit. Ich denke, dass dieser Schluss, dass es einige Stellen gab irgendwie, und da sind wir jetzt dann ja natürlich bei der Verschwörungstheorie auch, dass man sagt so, das ist alles zu harmonisch, das geht eigentlich alles zu gut aus, das kann nicht sein. Und das fand ich interessant, weil ich beim Gucken schon auch gedacht habe, es gibt wirklich irritierende Momente in diesem ganzen Ding. Es gibt zum Beispiel das, was du gesagt hast mit dem Militär. Ich fand
das in war ja schließlich das amerikanische Militär, das waren ja keine Söldner. Normalerweise nimmt man, wenn man einfach nur irgendwelche Schießbudenfiguren abknallen muss, dann nimmt man ja Söldner, weil die haben ja keine Seele sozusagen. Aber das amerikanische Militär, das sind ja schon irgendwie, also Beamte sozusagen, dass man die einfach auch so abknallen kann, ist merkwürdig so.
Ne? Ja, das stimmt, ja. Also entweder man muss halt wirklich, gut, die haben natürlich auch irgendwie eine Geheimmission und so weiter, haben vielleicht auch ein Interesse dran, dass da nicht alles ans Licht kommt und so. Also ist die Frage, ja, es ist, aber andererseits, also es gab ja auch diesen Vorwurf, wieso ist beim Endkampf, wieso sind da keine Demos mehr und so weiter irgendwie. Also ich glaube, man muss auch halt als da mal schauen, so was ist auch immer möglich im Budget, ja, was heißt das jetzt, wenn man noch 10 Demos einbaut irgendwie in diesen Schlusskampf und Wegner jetzt noch unterstützt wird von irgendwie noch anderen Gehilfen, so braucht's das unbedingt, ja. Und dann haben die im Making-of sprechen sie ja auch von Demo-Fatigue dann irgendwie, dass die Leute vielleicht auch irgendwann mal müde werden davon. So, das sind ja schon immer so Entscheidungen, so was müssen wir jetzt eigentlich noch auserzählen, was müssen wir wirklich noch reinbauen oder was kann man einfach auch weglassen und sagen so, ja, in Gottes Namen, dann reimt euch halt selber was zusammen. Genauso, dass wir das Wiki nicht mehr auftaucht am Ende. Ist ja auch so ein Punkt.
Genau.
Ja, dass das, was ist mit ihr eigentlich jetzt passiert, die ja durchaus dann noch eine Rolle gespielt hat am Schluss und ja auch geholfen hat beim Kampf, nachdem sie einem ja eher unsympathisch war, lange Zeit, muss ich sagen. Mir zumindest.
Ja.
Wieso ist die plötzlich weg und hat keinen Platz mehr in diesem ganzen Abschluss da?
Genau, so, dann lass uns doch mal so ein bisschen da vielleicht auch nochmal in die Verschwörungstheorie rein, in die Conformity-Gate-Theorie, denn dieser Wiki-Punkt ist ja auch so ein Anknüpfungsanker, dass gesagt wird, ja, Wegner kannte die halt nicht und deswegen taucht die auch nicht mehr auf, weil im Endeffekt ist das, was wir gesehen haben, alles noch eine weitere Illusion von Wegner, so.
Ja. Es ist schon komisch, einerseits sind wir natürlich total konditioniert auf diese Art von Schluss, dass es nochmal einen Twist gibt am Ende.
Ja.
Ich habe überlegt, ich meine, dass das Ganze zurückgeht, wahrscheinlich noch früher, aber dass das Ganze zurückgeht auf einen Film, der heißt Critters. Der ist von 1985. Und ich sehe immer noch, ich war aus dem Kino, die kleinen Monster sind besiegt und man sieht diesen letzten Shot in so einer Scheune auf die Eier, die da noch gelegt haben. So. Mhm,
ja.
Also und dann kommt immer wieder Michael Myers ist dann doch nicht tot, kommt zurück hier. Oder verhängnisvolle Affäre, Glenn Close, ja schon erstochen, kommt doch auch nochmal irgendwie zurück.
Ja.
Und immer wieder, ja, dieser Twist, so dieses harmonische Ende, da kommt noch was. Irgendwie kommt doch nochmal die Hand aus der Erde nochmal raus oder ich weiß es nicht was.
Ja.
Und daher kann man das eigentlich fast nicht glauben, dass in so einer Serie nicht noch irgendwas passiert. Und ich hatte einen Moment, wo ich ganz sicher war, au, jetzt kippt's. Und das war in diesem Wagen, als sie zurückfahren, durch das Gate wieder zurück in die Wirklichkeit, da winkt Derek Mike so seltsam zu und grinst so leicht peinlich und winkt so kindlich dem zu. Und es ist so eine irritierende Szene, weil man überhaupt nicht weiß, was das soll. Und für einen kurzen Moment war ich total überzeugt, dass Derek jetzt irgendwie so der neue Wegner wird oder dass der den nochmal irgendwie infiziert hat oder so und dass jetzt da noch irgendwas kommt. Und dass bei diesem Highschool-Abschluss oder so, dass es da nochmal irgendwie total eskaliert. Das war mal kurz meine Parallelvision. So.
Ich meine, das ist dann wirklich ja auch so eskaliert, aber im
in einem anderen
Sinne von
das Rede halt dann, ja.
In Legacy für also Eddie sozusagen, ja.
Man kann das natürlich nicht glauben, dass das jetzt einfach so harmonisch da ausgeht. Was ist noch? Was sind noch Theorien?
Ja, also die
Körperhaltungen, glaube ich.
Genau, so weil die alle dann bei diesem Abschluss so ganz gerade sitzen, ne? Also so wie Mr. Watson immer um den Tisch gesessen hat mit den Kindern. Übrigens ganz kurz, um da reinzugreifen, damit ich es nicht vergesse. Aber diese ganze Kindersache. Erstmal ultra gruselig im Prinzip, wie dieser creepy Typ, einerseits hot, andererseits creepy, da diese Kinder entführt. Andererseits muss man auch sagen, man weiß einfach aus seiner Sehgewohnheit, wenn Kinder entführt werden, passiert denen nichts. Ne? Also das konnten das die stimmt, ja nicht ja. tun. Die haben ja, einfach einen Plot-Armor. Ja. Und egal, ja. was dann noch passiert wäre, man wusste, die werden auf jeden Fall gerettet. Aber sie ja. haben zumindest immer wieder so ein paar Punkte gehabt, wo man dachte, oh, jetzt ist es vorbei. Jetzt, das war's. Mhm. So. Also mhm. mit den Demos, stimmt, die da ja. in den Tunneln auftauchen und so kurz ja. bevor Will dann seine Powers bekommt und so. Aber ja, ja. genau, also mhm. die Sitzhaltung, wie sie da alle ganz gerade und steif sitzen. Gut, aber es war halt auch eine Graduation. Vielleicht sitzt man in Amerika in den 80ern einfach da so. Ja. Dann die Uhren. Die mhm. auf einmal tragen alle Armbanduhren. Das kann irgendwie ein modisches Accessoire sein, aber das hatten die wohl vorher nicht. Und der Einzige, der sich immer mit Uhren beschäftigt hat, war auch eben Wegner oder Henry.
Mhm. Ja. Und die, was auch wirklich seltsam mir vorkam, auch beim Schauen, war diese seltsame Kameraeinstellung durch das Regal durch, als sie ja. diese Bücher da ins Regal gestellt haben.
Ja.
Die war wirklich seltsam, wo man gedacht hat, wieso steht die Kamera jetzt da hinten? Und da erwartet man ja auch irgendwie, das ist ja ein ganz komischer Shot irgendwie, wo man denkt, so ist das jetzt eine subjektive Einstellung gerade, ist da, wer guckt da gerade oder was, wieso wird jetzt diese Perspektive aufgemacht? Und dann ja dieser Buchrücken,
mit dem Namen
wo man glaube ich die Namen drauf und wo man dann so eine Buchstabenkombination findet in einer Reihe, wo es It's a Lie oder so oder, ja. Dann geben sollte oder so.
Ja. Hat nicht auch das Licht geflackert, als Will daran vorbeigegangen ist?
Also, ja, weiß ich nicht mehr. Das weiß ich gar nicht.
Und der Türknauf bei den Wheelers im Keller ist auf der falschen Seite. Der war sonst immer links, jetzt ist er rechts. Auf was die Leute okay. achten. Ja. Also das ist ja gerade mal, ja. da komme ich auch gleich noch mal so ein bisschen drauf. Also generell, weil das ja auch ultra Spaß macht bei so einer Sendung. Ne? Genau. Und die gleichen Frisuren. Alle tragen so ganz Frisuren, so ähnlich wie Mr. Watson oder Henry, die getragen hat. Also sowohl die
Also die Theorie ist jetzt
Mike und so.
Genau. Und das würde ja dann passen zu dieser Gleichförmigkeit, also Conformity, dass die im Grunde jetzt hier alle gleichgeschaltet sind. Oder was ist die Theorie ganz genau? Wegner hat die, also die sind jetzt alle manipuliert, leben in einer Illusion-Welt.
Ja.
Und sind vielleicht von ihm, also sind in dieser anderen Dimension, in dieser anderen Welt mit ihren Körpern und glauben so Matrix-mäßig, sie leben eigentlich normal weiter, dabei ist es nur ihre Illusion.
Und weiter sie ernähren eigentlich den Spinnen-Mindflayer oder was. Ja, genau das genau, könnte sein. Ja. Und es gibt noch eine weitere Theorie, die ich gehört habe. Die geht nicht darin, dass Wegner, dass alle in einer Illusion leben, sondern dass Wegner am Ende, kurz vor seinem Tod sozusagen, sein Bewusstsein komplett noch auf Will überträgt. So. Und also sozusagen die Bewusstseine tauscht, so. Als Joyce ihn dann köpft, da dreht er ja auch den Kopf so zu ihr, so ein bisschen hilfesuchend und dann holt sie aus und schlägt sozusagen ihm den Kopf ab. Also die Theorie ist, und das wäre natürlich mega dramatisch, dass Joyce ihren eigenen Sohn geköpft hat und Wegner jetzt im Körper von Will da rumchillt, so. Also das fände ich schon ziemlich cool eigentlich, wenn das noch sich so ein bisschen ausgeformt hätte dann irgendwie, ne?
Also, ich glaube, meine Theorie ist die, ich glaube, dass jeder das Ende sieht, dass das mehr über den einzelnen Zuschauer sagt, als über die Serie, wie man dieses Ende sieht. Und ich muss sagen, ich mag mein Ende, in dem diese Theorie keine Rolle spielt, weil ich möchte, dass die jetzt ins Leben rausgehen und dass Wegner tot ist. Und ich finde es schön, dass diese Serie diesen Abschluss hat. Ich finde, es passt auch zu dem Menschenbild, das die Duffer Brothers gezeichnet haben und dem liebevollen Blick auf diese Figuren, dass die jetzt hier mit so einem zynischen Ende da rausgehen und sagen so, das war alles umsonst. Das glaube ich nicht und das möchte ich auch nicht glauben. Ich möchte auch nicht in einer Welt leben, wo diese Serie so endet.
Ja.
Und wo diese Duffer Brothers jetzt 5 Staffeln lang einen da mitleiden haben lassen, nur damit die am Schluss verlieren. Also das ist, das glaube ich nicht und ich möchte es auch nicht glauben. Aber.
Ja, aber.
Ja. Natürlich sind es schlaue Typen und die wissen, wie das Internet funktioniert und die wissen, wie Marketing funktioniert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ein paar Sachen eingebaut haben und gesagt haben, da lassen wir sie mal hohl drehen damit irgendwie.
Ja, und das hat dann einfach auch funktioniert. Also,
ja, also das glaube ich schon. Gerade mit diesen Kameraeinstellungen. Ja, ja, genau. Und das denke ich schon.
Was ich noch schön gefunden hätte, das wäre so mein Lieblingsende gewesen. Pass auf, das ist aber völlig fiktiv und beruht auf keinen irgendwelchen Anzeichen, dass die Kinder am Ende sozusagen einfach das alles in ihrer D&D-Runde gespielt haben. Mhm. Dass das alles ihr großes Spiel war. Dass alles, was passiert ist, sie sich selber ausgedacht haben. Und dann hätte ich mir gewünscht, in so einer anderen Parallelwelt, dass die dann rauskommen, wieder Kinder sind. Und dann irgendwie die Mutter Wheeler ruft, jetzt habt ihr jetzt irgendwie 24 Stunden am Stück gespielt oder so, genau so lang, wie eben die Serie gegangen ist oder so. Seid ihr eigentlich bekloppt? Und dann machen die mit CGI nochmal die zu Erwachsenen wieder zu Kindern und dann, das hätte ich schön gefunden, aber mich
das
hat ja keiner gefragt.
Das ist eine schöne Idee, das gefällt mir gut. Das ist so ein bisschen so eine Variante, die ich ja in meinem ersten Roman Der Klassenfeind irgendwie hatte, wo das alles eigentlich nur so ein Tagtraum ist. Irgendwie, der halt eine Parallelmöglichkeit zeigt. Und ich habe es ein bisschen geklaut von dem Film Der Auftrag des Teufels mit Al Pacino und Keanu Reeves, wo dann auch deutlich wird, dass alles, was wir gerade gesehen haben, der ganze Film ist eine Vision gewesen, die Keanu Reeves kurz hatte, die der Teufel ihm eingeplant hat. Also, wenn du mir folgst, dann wird das passieren, aber du kannst dich immer noch entscheiden. Und dann sind wir am Ende des Films, sind wir wieder ganz am Anfang des Films und alles, was wir gesehen haben, war nur Einbildung. Das ist so ein bisschen lame, aber wenn das gut verpackt ist, kann das echt gut funktionieren. Man sagt so, ihr habt jetzt gerade eine Parallelexistenz durchlebt, könnt euch aber auch nochmal dagegen entscheiden oder so.
Ja,
beziehungsweise es war halt einfach nur eure Fantasie. Ist so immer so eine zweischneidige Angelegenheit. So, wenn man so manchmal so ein lamer Ausführung, es war alles nur ein Traum, so, toll.
Ja, das stimmt natürlich dann auch, ja. Aber das hätte zumindest, also ein Traum ist immer einfach, genau, aber mit diesem D&D hätte das Ganze nochmal so einen netten Kniff gehabt, so von wegen, die Nerds, die haben sich diesen ganzen Scheiß einfach ausgedacht, so. Ja, und
so
davor sind
fand
ja
ich aber dann auch
Nerds.
Ja, klar. So fand ich dann aber auch wirklich schön, dass sie sich wirklich nochmal zum Abschluss da getroffen haben, nochmal eine Runde gespielt haben, das Ding zum Abschluss, die Bücher reingestellt haben. Das war natürlich ein schöner Closure einfach da, schöner Abschluss, die Kindheit rituell beendet. Dann auch durch diese Aufnahme von der Kellertür und dann dieses Hochgehen und die Tür zumachen. So. Das war schön gemacht, fand ich. Was ich da vorhin noch sagen wollte, auch was die Duffer Brothers, glaube ich, da im Sinn hatten, Dustin erwähnt ja am Ende, als er da zu dieser Party noch eingeladen wird von diesem Mädchen, weiß gerade nicht mehr, da erwähnt er ja John Hughes. Und John Hughes ist ja dieser Filmemacher in den 80er Jahren, der diese Teenie-Filme gemacht hat, also Pretty in Pink und vor allem Breakfast Club. Und was diese John Hughes-Filme eben ganz oft haben, ist Coming of Age, gerade so an der Schwelle zum Erwachsenwerden und ganz viel, wo wollen wir hin? St. Elmo's Fire übrigens auch. Wo wollen wir hin als Erwachsene? Was sind unsere Visionen? Jetzt lassen wir nochmal die Sau raus. Es ist vielleicht das letzte Jahr, Highschool-Jahr. Es ist der Moment, wo jetzt irgendwie sich alles auftut und die halt ihre Entscheidungen treffen müssen, wo gehen sie hin und so weiter. Und dann haben wir diese unterschiedlichen Typen, diese Highschool-Kategorien und so weiter. Und da ist vor allem halt Breakfast Club ist natürlich der Film und die Szene auf der, als sie auf dem Radiosender oben auf der Terrasse sitzen, ist natürlich ein Breakfast Club Zitat. Und da, dass das Dustin Howard Hughes, John Hughes erwähnt, ist natürlich da kein Zufall. Und das ist nochmal, finde ich, eigentlich ein Argument dafür, dass die Duffer Brothers hier wirklich diese Coming-of-Age-Geschichte zu Ende erzählen wollten. Ja. Dadurch, dass sie John Hughes zitieren, einfach so offensichtlich, der einfach nichts anderes gemacht hat, als in diesen Teenie-Filmen in den 80ern Coming-of-Age-Geschichten zu erzählen.
Okay.
Oder das Ende des Coming-of-Age.
Ja, das ist es sicherlich. Wir müssen auf jeden Fall auch noch über die 80s-Referenzen sprechen. Ich bin da ganz gespannt, mit dir als 80er-Jahre-Korrespondent sozusagen da nochmal so ein paar Sachen herauszugreifen.
Können wir direkt machen,
und so,
ja.
Und so ein paar andere Sachen haben wir auch noch, die auf jeden Fall besprochen werden müssen.
Ja, ja,
also
ja.
Sind wir mit dem Ende jetzt, ich bin jetzt wieder ein bisschen versöhnt her und ja. Ja.
Ich habe übrigens noch ein, ja, dann bin ich froh, wenn ich dich so ein bisschen, also ich fand es wirklich, ja, ich fand es wirklich schön und je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto schöner fand ich es und je empörter war ich eigentlich über diese Theorie, weil ich dann, nein, das ist schon, das ist so, das muss ja. Man jetzt einfach auch mal aushalten, dass es einfach auch mal schön ist und gut ausgeht und so.
Ja, aber das ist mir, ja. Das ist man nicht mehr gewohnt und, oder beziehungsweise nee. War man es auch vielleicht zu lange zu gewohnt, dass halt auch alles immer so Happy Endings, immer Happy Endings. Ich bin ja auch eher immer ein Fan davon, wenn es eben kein Happy Ending gibt, aber ich kann natürlich auch verstehen, was du sagst von wegen, dass die alle auch ihre Päckchen zu tragen hatten und jetzt auch zu einem guten Abschluss kommen sollten, was schon richtig ist. Ja, da hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wen man da jetzt noch hätte über die Klinge springen lassen sollen. Dennoch hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass nicht alle überleben. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, ja. Vom Kerncast auf jeden Fall.
Das kannst du dann halt auch nicht machen irgendwie. Ja,
nee, in klar.
Ja. Wir haben die einfach auch zu lieb gewonnen und ich finde es dann auch,
ja.
Das geht dann. Und also um dieses Fass vielleicht mal direkt noch aufzumachen, bevor wir zu den 80ern kommen. Ja. Die Dimension, die natürlich ja immer mitschwingt, ist, dass der Horror ja eigentlich nur eine Metapher ist. Also das ist ja eigentlich auch die große Stephen King-Theorie, die ja auch in seinen theoretischen Schriften und Vorwörtern immer wieder ausbreitet, dass der Horror natürlich auch immer für irgendwas steht. Und das ist ja in dieser Serie mehr als deutlich, dass sie alle eigentlich ihr Päckchen zu tragen haben und alle ihre Traumata ja. haben und alle ihre Wunden haben und ihre Verletzungen und diese ganze Horrorhandlung ja eigentlich dann immer metaphorisch eben steht für auch für Traumaüberwindung. Also ganz deutlich natürlich sicherlich Hopper, sicher mit der traumatischsten Erfahrung mit seiner Tochter.
Was aber übrigens eine absolut krasse Anspielung an The Last of Us ist, ne? Also, weil das ja total erinnert an Joel und seine Tochter Sarah, die er am Anfang verloren hat und dann Ellie als Ersatztochter findet
ja,
und so.
Stimmt.
Die heißt dann auch noch Ellie, also Elle.
Ja. Also, ich meine, das Ding ist zusammengeklaut ohne Ende, Stranger Things. Ja, das ist ja klar. Aber ich hätte mir auch ein bisschen mehr gewünscht, dass du mir nicht diese Geschichte mit Lily Allen erzählt hättest, weil ich eigentlich Hopper nicht mehr so allen Ernstes jetzt gut finden konnte. Ich auch immer, ich saß dann immer so davor und wenn er dann seine Monologe gehalten hat, irgendwie so, dachte ich immer so, du Lügner, du meinst es doch gar nicht ernst.
Ja, am Ende der Heiratsantrag mit Joyce, mach es nicht.
Nein, das ist ein Arsch. Was ist eigentlich mit Ende Gen Z? Ist da nicht, ist da kein Boykott und irgendwie Wokes dagegen sein oder so? War da nichts los?
Ich glaube, das haben die nicht mitbekommen. Die kennen Lily Allen, glaube ich, nicht. Und dem war das, glaube ich, ziemlich egal. Generell glaube ich, dass diese Figur Hopper auch jetzt nicht so wichtig war für die Gen Z. Aber ich habe eine Sache gelesen, die wurde angesprochen. Da ging es aber um die Figur Hopper, dass der eigentlich auch zu toxisch sei, als dass er da so gut wegkommt. So.
Mm, okay, ja.
Ja. Ja. Aber.
Na gut.
Hat ja auch dann, sich
also Joy natürlich als alleinerziehende Mutter, die ja auch so ein bisschen freakig angesehen wurde, so, die hat sich ja auch nicht leicht. Dann sind sie natürlich alles Außenseiter und Nerds. Also wenn man diese Highschool-Popularitätsskala sind die ja ganz, ganz unten natürlich alle. Vor allem Dustin. Die schleppen natürlich alle ihr Zeug rum. Dann natürlich die ganzen queeren Themen, die da auch auftauchen, natürlich mit Maya und Will
Robin.
Dann eben am Ende auch. Robin heißt sie. Maya heißt sie in Wirklichkeit.
Ich war auch today years old, als ich herausfand, dass das die Tochter von Uma Thurman ist. Und
Ethan Hawke. Ja, ja, genau.
Und jetzt kann man es nicht mehr anziehen. Also ungesehen machen.
nee, das geht nicht.
Sieht ja voll so aus. Stimmt ja schon. Genau.
Also, und da habe ich tatsächlich auch einen Artikel gelesen, der heißt The Psychology of Stranger Things, How Trauma, Grief, Friendship and Resilience Shape Us when Fear Doesn't Disappear. Von einem Psychologen, der da irgendwie nochmal ausbreitet, was eigentlich auf psychologischer Ebene da passiert und wofür der Horror eben metaphorisch steht. Und das ist ja was, ja eben, also Stephen King, die Stephen King-Referenzen sind natürlich auch da. in dieser Serie und in dem Making-of wird ja auch deutlich, wie dieser Tweet von Stephen King irgendwie ja diese Serie auch geadelt hat dann nochmal und diese Duffer Brothers ja total euphorisiert hat irgendwie, dass der Großmeister eben diese Serie guckt und gut findet. Und der, also gerade Ace, würde ich sagen, ist da natürlich auch sehr, sehr präsent in dieser Serie. Diese Kinder, die sich zusammentun, um das Böse zu bekämpfen und so. Wo man ja auch sieht, so dass da auch jeder dann seine Stärke hat und jeder aber auch sein Trauma. Ja. Dass er quasi im Kampf mit dem Bösen, ja, dem sie sich stellen muss. Also es ist in Ace ja fast noch deutlicher, wo jeder seinen persönlichen Dämon bekämpfen muss am Ende.
Mhm. Ja, so. Das haben die das ja auch ja, mit ihren, ne, mit ihren Ängsten, die der Wegner bei ihnen auslöst und so, ne? Das ist ja
genau
auch alles. Deswegen kommt ja auch diese Coming-out-Szene von Will da und so, ja.
Ja, genau. Und daher dann auch nochmal finde ich das eben schön, dass sie dann eben auch gewinnen. Das ist dann auch einfach auch eine schöne Botschaft für die Welt. Ja, also da noch mehr, dass dieses Ende so sein muss, weil was erzählt man denn da sonst? Ja, sonst ist es nur zynisch und auch irgendwie so als Botschaft, wenn man sagt, so 2026 multiple Krisen und so weiter. Ja, da müssen wir jetzt nicht noch mitmachen. Ja, dazu sind die, glaube ich, dann auch zu humanistisch, glaube ich, so. Also wie ich die auch in diesem Making-of so, das ist natürlich auch produziert und manipuliert einen da und so, aber ich glaube, das sind keine Zyniker, diese zwei Typen, die machen sich da wirklich Gedanken, was sie auch wirklich erzählen wollen und auch gerade diese 80er-Filme, die da immer zitiert werden, die gehen halt auch gut aus einfach. In den 80er Jahren sind diese Filme gut ausgegangen.
Die sind gut ausgegangen. Das wollte ich auch gerade irgendwann vor einer halben Stunde oder sowas schon mal sagen, dass diese Happy Endings natürlich auch irgendwie daherkommen, weil die sich ja an sowas anlehnen, an diese Tradition von Filmen. Genau. Stephen Kings Feuerkind oder Firestarter ist natürlich auch eine große Vorlage von Eleven. Ne? Also ich habe das mal nachgelesen, weil ich das Buch gar nicht gelesen habe, aber diese Menschenversuche, um übersinnliche pyrokinetische Fähigkeiten an Nachwuchs zu vererben und so. Das ist ja total genau das, was da in diesem Hawkins-Labor passiert.
Und er hat dann vor ein paar Jahren nochmal ein ähnliches Buch geschrieben, das Institut hieß es. Mhm. Da geht es auch nochmal um sowas Ähnliches. Aber da dachte ich, das kann sein, dass das sogar nach der ersten Staffel von Stranger Things rauskam, wo ich dachte, jetzt hat er sich da wieder bedient. Guck mal. Dann geht es wieder zurück.
Ja, was haben wir noch für 80s-Referenzen?
Ja, 80s, also klar. Okay. Ja, zu den 80s, was mir jetzt erst kam, ist, dass ich ja quasi fast so alt bin wie die Charaktere.
Ja.
Also ich war ja 1985 etwa so alt, wie die in der ersten Staffel waren. Vielleicht sind sie ein, zwei Jahre älter als ich. Mhm. Und ich habe ja in Echtzeit das im Kino gesehen und die Musik gehört, die in dem Film läuft. Und ich habe zwei Situationen, die mich wirklich auch so berührt haben. Und ich habe rekonstruiert, dass ich 2016, als mein Sohn geboren wurde, ein ganz, ganz nachts viel wach lag, ja, weil der so schlecht geschlafen hat und Spotify neu entdeckt hatte und in die Untiefen der 80er abgetaucht bin, stundenlang, ja, und Sachen gehört habe und nochmal neu gehört habe und auf eine Art gehört habe, die bisher gar nicht möglich war, weil es kein Spotify gab, weil man das in diesem Umfang einfach nicht hören konnte und Bands nochmal rekonstruiert habe und geguckt habe, ja, was haben die eigentlich gemacht vor 1985, als ich sie entdeckt habe oder so, OMD und dann das Debüt angehört und so weiter und da irgendwie einen ganz schlimmen 80er-Film gefahren habe irgendwie, der vielleicht auch durch Stranger Things mit ausgelöst wurde. Und und daher hatte ich zwei so Szenen, die mich wirklich fast zu Tränen gerührt haben. Und das ist eigentlich auch ein Highlight von mir in dieser Serie. Es ist eine Szene, als Max vielleicht in der dritten Staffel, als Elle in dieser Hütte lebt bei Hopper und Max sie besucht und sie toben in dem Zimmer auf dem Bett rum und es läuft Madonnas Angel. Mhm. Und Madonna Like a Virgin, dieses Album, ist für mich so ein ganz, ganz wichtiges Album 1985, das so, mit dem ich ganz positive Erinnerungen verbinde, nämlich so, ja, die Pubertät erwacht, der Radius, wo man sich bewegt, mit dem Fahrrad wird größer, man ist zum ersten Mal auch so in Mädchenzimmern und läuft dann diese Musik und da gibt es so 5, 6 Platten, die ich ganz stark eben mit diesem Jahr verbinde und diesem Lebensgefühl und dass sie da Angel hören, ausgerechnet von allen möglichen Liedern von diesem Album, das mir eben auch so wichtig war. Das hat mich schon sehr berührt. Und dann gibt es in der vierten Staffel eben diese Schlittschuhlauf-Szene, wo dann Tarzan Boy läuft von Baltimora, so Italo-Disco von 1985, als sie Schlittschuhlaufen gehen und das ja dann auch zu so einem Eklat kommt mit L. Und dieses Schlittschuhlaufen und es läuft angesagte 80er-Jahre-Musik, also damals angesagte, das kenne ich natürlich auch. Und da es ist auch immer hormonell aufgeladen, weil das ist immer auch eine Chance zum Händchen halten gewesen und so weiter. Und irgendwie, das ist ja Wahnsinn, dass also als transkulturelles Phänomen auch nochmal, selbst in Süddeutschland ist man Schlittschuh gelaufen und da lief dann vielleicht auch Baltimora im Hintergrund in der Eishalle. Ja, 80er, was ist drin an Filmen? Was hast du noch entdeckt?
Ja, also ich meine, das Erste, was man auf jeden Fall ja findet, ist dieses E.T., dieser E.T.-Vergleich, mit diesen Kindern, die ja auch, und das ist halt das Wichtige, auch bei E.T., bei Spielbergs E.T., dass da die Kinder die Agency haben, ne? Da ist ja auch, da sind die Erwachsenen ja auch völlig unwichtig und das ist ja auch hier auch der Fall, so. Ja. Die Kinder sorgen dann dafür, dass das Alien wieder, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgeht, aber ich glaube, geht auch gut aus, ne?
Die Kinder verhelfen dem E.T. natürlich zur Flucht und auch gegen die Wissenschaftler. Also das Militär ist nicht ganz so deutlich, aber die fahren schon auch großes Besteck auf und so weiter und es wirkt schon alles auch sehr martialisch, wie diese Wissenschaftler da auftreten. Also die haben schon auch so ein bisschen was Militärisches. Daher musste ich dann auch dran denken, das Militär steht auch völlig ohnmächtig dabei, ja, sie können nichts machen, beziehungsweise die Wissenschaftler, und das wird auch nicht weiter erzählt, was das dann für Konsequenzen hat für Elliot und seine Familie oder so. Also es interessiert aber auch keinen Menschen.
Ja, ich glaube, das steht einfach in dieser Tradition der 80er-Jahre-Filme, wo eben auch viele Tropes einfach auch nicht auserklärt werden. Das ist einfach so eine Suspension of Disbelief, die man da ranbringen muss, und dann kann man damit auch ganz viel Spaß haben. Wenn man zu viel auch Reddit-mäßig darüber nachdenkt, dann wird es vielleicht auch irgendwann ungemütlich so, ne?
Ich weiß auch als Filmemacher oder so, dass man sagt mal halt irgendwann, nee, also was soll denn das jetzt, das ist jetzt ein Happy End, sollen wir jetzt noch erzählen, was die jetzt für Probleme kriegen und Schadensersatz klagen oder so, was soll denn das? Ja. Das ist doch dann ein ganz anderer Film, das bringt doch niemandem mehr irgendwas. Und ich finde auch Leute, die mit so einem Scheiß mir ankommen irgendwie, da habe ich ja schon gar keinen Bock mehr irgendwie. Also, da bin ich ausgestiegen. Ja, in Gottes Namen, dann lass es halt.
Steig aus. Ey, komm mal nicht damit. Apropos ausgestiegen, die wichtigste Handlung, die Linda Hamilton in dieser letzten Staffel vollzieht als Dr. K, ist aus Autos aussteigen. Mehr tut sie ja nicht.
Überhaupt die Besetzung natürlich auch. Ja, also Linda Hamilton natürlich, Terminator 1 und 2. Ja. Winona Ryder, ganz klar. Ja. Paul Reiser spielt ja dann diesen guten Wissenschaftler mal noch eine Weile, auch so ein Gesicht der 80er natürlich. Matthew Modine, als Papa. Wenner, heißt er Wenner?
Ja, Brenner, glaube ich. Ne?
Brenner, genau, ja. Matthew Modine, auch ein 80er-Jahre-Gesicht irgendwie, der auch eine ganz, also man hat auch das Gefühl, Matthew Modine ist auch jemand, der auch grandios gescheitert ist und dessen Karriere durch einen Maximalflop, so einen Piratenfilm, auch eigentlich komplett entgleist ist, glaube ich, so wie ich das mitverfolgt habe. Also ähnlich wie die von Winona Ryder hat man fast das Gefühl, dass die auch so Schauspieler wieder rehabilitiert haben. Also zumindest die beiden irgendwie.
Ja. Ich habe auch mal gelesen, dass Winona Ryder am meisten verdient an jeder Folge, so von allen. Mhm. So. Okay. Sie wird ja auch im Vorspann als Erste genannt. Also kann ich mir schon vorstellen.
Also da vielleicht auch nochmal, dass die echt sagen, so, wen besetzen wir da, und wirklich auch nochmal gucken, so, was waren uns für Schauspieler vielleicht wichtig, als wir jung waren, und lasst uns, und was ist eigentlich aus denen geworden? Lass doch denen nochmal eine Chance geben oder die da irgendwie auch reinbauen, um die wieder zum Kult zu machen oder so.
Ja. Ich fand es natürlich auch toll, wenn dann irgendwelche so ganz kleine Easter Egg-Anspielungen irgendwie gewesen sind, wie in der fünften Staffel, wo Robin irgendwie den Wilder weglocken will von den aufpassenden Augen von Joyce, seiner Mutter, und dann sagt sie irgendwie, der Flugskompensator muss irgendwie was neu kalibriert werden und so.
Ja,
das ist dann, das ist bei mir dann halt auch, ich bin ja eher ein Kind der 90er, weil ich ja in der Zeit, wo das spielt, eher geboren wurde, aber trotzdem bin ich ja auch trotzdem damit aufgewachsen. Ne? Ich habe dann Zurück in die Zukunft nicht im Kino gesehen, aber sofort, als das im Fernsehen kam, habe ich das natürlich irgendwie gesehen. Ja, und ist ja auch seitdem mein Lieblingsfilm. Und da sitze ich dann halt auch davor, wie in diesem Leonardo DiCaprio-Meme aus dem einen Film, wo er auf dem Bildschirm so zeigt, so ganz euphorisch. Ne? Das sind dann immer so Sachen, das kenne ich.
Ja. So. Ja, klar, Glückskompensator ist drin. Hätte mich fast ein bisschen enttäuscht, wenn da nie eine Zurück in die Zukunft-Referenz gekommen wäre.
Rennen Sie nicht mal sogar einmal mitten in so eine Vorstellung rein, wo der Film gerade im Kino läuft? Ich glaube, das gibt es auch.
Das weiß ich nicht mehr, aber das müsste man sagen. Dann ist natürlich Star Wars, kommt am Ende, ja, wird er auch nochmal explizit zitiert, auch als um eine Theorie. Ja, ja. Also wo man sagt, man erklärt jetzt hier ein Phänomen mit Hilfe von Star Wars. Das denn natürlich als wahrscheinlich Star Wars-Fan, oder wahrscheinlich sind sie alle Star Wars-Fans. Ja. Auch gerade so die Nerds, ja, die natürlich fahren die. Ja, ja, genau. Dann haben wir auch diese unterschiedlichen Subkulturen, ja, die ja so ein bisschen verschwunden waren. Jetzt kommen sie so ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit. Aber die waren ja mal völlig weg vom Fenster. Also, dass wir halt mit Eddie natürlich so den Metal-Head haben. Dann haben wir Jonathan, der eher so Punk hört. Steve dann natürlich eher so der Popper und der Jock vielleicht halt so, der beliebte Highschool, ein bisschen sportlich und gut aussehen. Und dann eben diese Nerds, wo man diese unterschiedlichen Subkulturen dann auch noch mal hat. So.
Und die Halbstarken jetzt auch noch mal in der
Bei den Nerds hört man leider nicht so richtig, was die für Musik hören. Traditionell in den 80ern müssten die Rush hören. Ich weiß nicht, ich habe nicht drauf geachtet, ob mal irgendwo ein Rush-T-Shirt oder Poster im Sinn war. Aber eigentlich hätte mal jemand von denen ein Rush-T-Shirt tragen müssen.
Ja, oder sie haben halt selber gar nicht so richtig Musik viel gehört vielleicht. Ne? So,
Das kann auch sein. Ja. Ja. Dann ziehen sie sich ja mal an Halloween, glaube ich, als Ghostbusters an. In der ersten Staffel, das ist natürlich auch klar. Ghostbusters auch von 85, glaube ich, der erste. Auch ein maßgeblicher Film, der sonst, weiß ich nicht, jetzt nicht so, außer halt die Geisterjäger natürlich auch wieder diese Jagd auf das Übersinnliche machen und so. Oder übersinnliche Phänomene. Und auch mit so einem Portal übrigens auch, natürlich, ja, der, am Ende von Ghostbusters, wo dann dieser Obergeist dann da durchkommt und so weiter. Also, ja, auch nochmal.
Alien würde ich auch noch reinwerfen, weil wegen dem ganzen Body-Horror und so, das ist schon alles also sehr schleimig und sehr an Alien angelehnt. Ich habe auch immer geguckt, ist da irgendwas von wegen in den Credits mit H.R. Geiger, aber war dann nicht. Aber es wirkt alles schon sehr da in die Richtung, ne? Was ja auch wieder dann zu Winona Ryder passen würde.
Ja. Ich habe, es läuft gerade auf Prime, gibt es eine Doku, eine vierteilige über Horrorfilme der 80er Jahre. Da habe ich die erste Folge geguckt, da geht es eben auch um Special Effects und so. Da gibt es natürlich eine Menge ekliges Zeug auch da in den 80ern und wo es da auch wirklich drum ging, ist das Ganze eben vor der Kamera zu machen, also explodierende Köpfe und so weiter zum ersten Mal, dass man wirklich so keine, ja wie Magie, also sich fragt, wie haben die das gefilmt? Mhm. Wie um alles in der Welt ist das, sieht das so echt aus? Und ein Film, der auch da ganz besonders eklig ist, ist das Ding von John Carpenter. Mhm. Der hat da auch Maßstäbe gesetzt, was so Monstrositäten angeht. Also die würde ich da bei den fiesen Monstern vielleicht auch noch mit dazu nehmen. Und noch so ein Film mit Kinderfreundschaft, die da das Böse bekämpfen, ist natürlich die Goonies. Müssen wir auch noch mit reinnehmen. Also der und E.T. sind eigentlich so die zwei Filme Mitte der 80er, wo die Erwachsenen kaum eine Rolle spielen oder nur als Böse auftauchen. Mhm. Und die Kinder das halt alleine lösen müssen. Aber dann eben auch immer so eine Gruppe von Freunden.
Ja.
Und natürlich, ja klar, natürlich Stephen King Ace. Ja. Als Mega-Blaupause eigentlich für das ganze Ding.
Ist auch aus den 80ern, ne?
Ja. Klar. Auch aus den 80ern und der erste Verfilmung auch aus den späten 80ern. Ja, ja genau.
Ja. Ja.
Und die Duffer Brothers haben das ja in diesem Making-of auch nochmal gesagt, dass sie natürlich ja ihrer Kindheit und ihr Vater ging ja oft ins Kino wohl mit ihnen und so weiter und dass sie da auch so sind die sozialisiert, das ist ganz klar. Und das kann man dann auch nicht mehr rekonstruieren, das kann man nicht faken, das muss man halt als Kind und als Jugendlicher so aufgesogen und so erlebt haben und diese Magie erlebt haben und die Faszination und dann hat man das Bedürfnis, daraus was Eigenes zu machen. Und interessant ist ja, dass Steven Spielberg, der ja ein Mega-Einfluss ist auf die Duffer Brothers, mit Goonies als Produzent, mit Zurück in die Zukunft als Produzent, mit E.T. als Regisseur und so weiter, dass der ja wiederum in den 50er Jahren Kind war und ja mit Indiana Jones und so weiter ja auch seine Kindheitserlebnisse und Filme und Comics vor allem, die er gelesen hat, wie George Lucas ja auch mit Star Wars, dass die ja ihre Kindheit wieder ja auch irgendwie wieder verarbeitet haben mit ihrem ganzen Kram, den sie gemacht haben. Und so geht es ja immer weiter. Und jetzt sitzen vielleicht auch 12-Jährige davor und schauen Stranger Things an und machen dann in 20 Jahren ihr eigenes Ding da draus.
Ja, ja. Definitiv, ja. Apropos Steven Spielberg, der Erfolg von Ready Player One, der schlägt ja genau in diese gleiche Kerbe, ne? Also das ist ja dieses Buch auch mit diesem, mit diesem vielen Videospiel-Anspielungen und so, auch aus den 80ern vor allem. Der wurde dann ja auch sehr aufwendig verfilmt. Ich glaube dann eben, glaube ich, auch von Steven Spielberg. Und da waren auch so viele Zurück in die Zukunft und was weiß ich nicht, Anspielungen.
Ja, Shining.
Shining. Shining haben sie ausgetauscht. Das war im Buch. Buch war das eigentlich Maniac Mansion, also das LucasArts Adventure. Und das war dann aber, glaube ich, nicht komplett publikumstauglich und das wäre dann zu nerdy gewesen und das haben sie dann ausgetauscht durch Shining. Aber ja, genau, wir kommen vom Thema ab, aber es passt auch in die gleiche Zeit, weil ich glaube, der Film kam auch so ungefähr 2016, 17 oder so raus, als dann auch Stranger Things begann, ne? Das heißt, diese 80er-Jahre, dieser 80er-Jahre-Hype, Trend, der ist ja auf jeden Fall seitdem auf jeden Fall überall und immer deutlicher und da kommen wir vielleicht jetzt so langsam mal zu dieser Umfrage, der ominösen Umfrage, die ich mal gemacht habe, mit nämlich ganz vielen Leuten aus der Peer Group, so, die die Serie ganz toll finden, nämlich aus der Gen Z. Und das hat mich gewundert. Ich habe mich gefragt, ey, was ist denn da los? Wieso finden denn Gen Z Jugendliche diese Sendung, die ja ganz klar so an diese 80er Jahre orientiert ist, wir könnten jetzt noch ewig weiter über die Anspielungen und so reden, wieso finden die das eigentlich so toll? Und dann habe ich mal so eine Umfrage erstellt und bei meinen SchülerInnen ausgeteilt. So. Und die haben da eifrig mitgemacht. Und vielleicht jetzt kurz, weil wir jetzt bei dem Thema gerade sind, ich habe, glaube ich, 18 Fragen oder so gestellt, ein bisschen übertrieben, aber ich habe dann auch die Frage gestellt, warum üben die 80er so eine Faszination aus? Und da haben dann auch, und da bin ich auch sehr stolz auf die, die daran teilgenommen haben, weil die haben auch im Freitext sehr viel geschrieben, was sehr interessant war. Und der Hauptkern, der da rauskam, war, es ist im Prinzip Eskapismus, ne? Also in eine einfachere Welt. So. Mhm. Es ist zwar schon Technik da, es ist kein Rückgriff irgendwie in die 50er Jahre oder noch weiter zurück. Es gibt schon Walkie-Talkies, aber eben keine Handys.
Ja.
Die rennen ja auch die ganze Zeit in der Serie mit ihren Walkie-Talkies rum und können sich trotzdem verständigen, als hätten sie Handys so. Aber es sind eben keine Smartphones. Es gibt Super 8-Filme anstatt irgendwie Smartphone-Kamera und es ist aber trotzdem alles so eine analoge Welt. So. Und dann wird immer wieder einfach gesagt, die Retro-Ästhetik ist toll, die Musik ist toll, der Style ist toll und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man sich hier in eine Welt hinein träumt. Man kann ja nicht von Nostalgie sprechen, weil die ja nicht erlebt haben, dass man eher so eine Welt sich herbeiwünscht, in der alles ein bisschen einfacher ist als diese Craziness, die wir gerade haben. Auch wenn es die natürlich da auch gab mit Kalter Krieg und allem Möglichen. Ja. Aber ich glaube auch, dass das vielleicht gar nicht so präsent war, so im Klein-Klein der Menschen. Und jetzt gerade ist ja alles, ne, wie du immer sagst, dreht nicht durch. Also das kommt ja nicht von ungefähr.
Also ich habe bei meiner Tochter, als sie so 15, 16 war, ganz deutlich beobachtet, dass sie eine unglaubliche Faszination entwickelt hat für die 80er Jahre. Und dann haben wir eben diese John Hughes Filme angeschaut, Breakfast Club, Pretty in Pink. Und dann hat sie eben die Smiths entdeckt und Joy Division und so. Mhm. Und das war, die konnte mir auch gar nicht so richtig erklären, was sie jetzt da so fasziniert. Aber es war so eine... Ich habe das so für mich so gedacht, das ist so eine Art von wie so eine Phantom-Nostalgie oder so. Eine Nostalgie, die man selber gar nicht erlebt hat, aber trotzdem sich wünschte, man hätte oder so. oder sich gut vorstellen könnte oder irgendwie so eine Sehnsucht danach entwickelt, wie schön das vielleicht hätte gewesen sein können, wo man das Gefühl hat, man ist vielleicht zu spät geboren oder so.
Ja.
Ja.
Ich habe dann auch gefragt, ich schaue Stranger Things wegen der 80s-Referenzen, trotz der 80s-Referenzen, da gibt es 80s-Referenzen und mir egal, was für Referenzen da drin sind. Und das Ergebnis war auch interessant, denn 62% haben geantwortet, sie schauen das wegen der 80s-Referenzen. Mhm. Und die anderen 38% haben gesagt, mir egal, was für Referenzen da drin sind. So,
also. Aber dann in Frage 8, was fesselt dich am meisten bei der Serie, sind die 80er, ist es der längste Balken?
Ja, genau.
Die Setting in den 80s.
Ja. Ja. Also die Referenzen an die Popkultur der 80er scheint nicht ganz so wichtig zu sein oder nur so ein bisschen wichtig, aber dass es in den 80ern spielt, das scheint die alle sehr zu interessieren. Bei der Frage 8, was fesselt dich am meisten an der Serie, war auch mehrfach Antworten natürlich möglich, aber da fand ich auch interessant, was da alles so, auch vor allem oben mit dabei ist. Und das ist auch vor allem eben diese Nerds als Hauptfiguren und deren Coming-of-Age-Geschichte. Und auch so Science-Fiction- und Horror-Sachen, ne?
Ja. Ja, und dann müssen wir natürlich auf den Soundtrack noch zu sprechen kommen, der ja hier auch eine große Rolle spielt und der hier auch ja nochmal genannt wird mit den besten Songs und so weiter.
Ja.
Und die sind natürlich fast alle aus den 80ern.
Ja.
Und das ist natürlich toll. Also das ist für uns natürlich toll als Musikspinner. Das ist toll, weil ich diese Musik halt auch entweder wahnsinnig gern gehört habe, immer schon, und da viele Songs natürlich eine große Rolle spielen, die mir schon lang wichtig sind und die jetzt da wiederentdeckt werden von der neuen Generation. Es ist natürlich, freut einen dann halt, Kate Bush, Bowie, Metallica und so weiter.
Purple Rain.
Das ist Prince. Ja. Das ist natürlich liebevoll ausgewählt auch. Und da haben die viel Wert drauf gelegt und da haben die sich viel Gedanken drüber gemacht. Die Liste ist ja endlos mit den Songs, die da irgendwie mal irgendwo eine Rolle spielen, wenn es irgendeinem Autoradio ist oder so. Was wollte ich sagen? Jetzt weiß ich nicht mehr. Ja, sag du mal noch was zu den Songs. Ich hatte gerade irgendwie noch einen schlauen Gedanken, aber jetzt ist er weg.
Ja, schlaue Gedanken. Ich wollte eigentlich dich fragen, was dein Lieblingssong war. Hast du so einen?
Ach so, ja, weiß ich wieder, wo ich bin. Ja, genau. Also was ich auch 2016 wieder entdeckt habe, ist allein schon durch dieses Titellied und dann auch in der oder diese Titelmelodie und dann auch durch die erste Staffel vor allem auch nochmal eine ganz große Faszination für so 80er Jahre Soundtrack, Synthi-Soundtracks und Synthi-Pop überhaupt im weitesten Sinn. Ja. Also es läuft auch mal ein ganz schönes New Order Instrumental, auch in der ersten Staffel, wo ich dann auch wirklich da, ich muss mich nochmal mit New Order beschäftigen. Ich muss nochmal irgendwie da eintauchen in diese Früh-80er auch Soundtracks, denn diese Art von Gewaber, so flächigen Synthis und ein bisschen Geblubber unten dran und so, das ist einem halt wahnsinnig vertraut aus dieser Zeit. So waren halt ganz viele Scores in den frühen 80ern.
Genau.
Und da muss man natürlich an Vangelis denken auch noch, der mit Blade Runner zum Beispiel oder auch Chariots of Fire genau diesen Sound gemacht hat, den die da, glaube ich, auch kopieren mit diesem Titellied. Und natürlich auch die John Carpenter Soundtracks, der ja selber die Musik gemacht hat für seine Filme. Und hier vor allem den Soundtrack von Anschlag bei Nacht heißt der Film, Assault on Precinct 13, glaube ich. Einer der fiesesten und düstersten Filme der 80er, finde ich, mit einem ganz, ganz, ganz kalten, aber perfekten Synthi-Soundtrack.
Ja.
Synthi-Pop-Soundtrack oder Synthi-Soundtrack.
Fieseste und düsterste, da vielleicht auch noch, muss man noch Robocop erwähnen. Also brutalsten Filme der 80er. Und auch der hat ja diesen total, elektronischen Sound halt, Soundtrack die ganze Zeit. Wollte ich auch noch einwerfen.
Genau, ja, auf jeden Fall.
Und die Borg. Immer wenn bei Star Trek die Borg auftauchen, gibt es auch immer so ein Synthi, eben so ein mechanisches Synthi Geräusch so. Und das passt ja auch gut zu der Serie. Star Trek kommt jetzt nicht so viel vor, hätte ich mir mehr erwartet, aber gut, egal.
aber wir haben natürlich so, also so Science-Fiction-Theorien mit Wurmlöchern und so weiter, das ist natürlich schon auch so ein gängiges Science-Fiction-Thema, das ja in Filmen noch, wahrscheinlich noch eine größere Rolle spielt als in der tatsächlichen Wissenschaft. Ja. Aber da haben wir natürlich einige Filme in letzter Zeit. Nenn mal drei Filme mit Wurmlöchern.
Ja, ich weiß nicht, ich nenne mir da drei Filme ohne. Also, das ist wirklich, also ich war ja schon froh, dass es diesmal nicht wieder um diese Multiversumstheorie geht. Jetzt waren das zumindest zwei miteinander verbundene Orte sozusagen in einem Universum, glaube ich. Mhm. Aber das hat mich ja bei Marvel zuletzt mega genervt. Ja. Und dann wurde das ja überall kopiert, dieses Multiversums-Ding. Das haben sie hier sein gelassen. So von wegen alle möglichen Vorstellungen, die man sich vorstellen kann, sind irgendwo existent. So. Aber
ich glaube, wenn, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nicht recherchiert, aber zum ersten Mal ist mir die Idee mit dem Wurmloch, das man übrigens immer mit einem Bleistift und einem Stück Papier erklären muss in Filmen, ist mir zum ersten Mal begegnet in dem Science-Fiction-Horror-Film Event Horror. Eisen. Mhm. Dort habe ich gedacht, das ist ja interessant.
Ja.
Vorher noch nie. Der ist, glaube ich, auch aus den späten 90ern oder so.
Es ist und ja dann auch natürlich, die, wenn man mehr Science als Fiction will, ist es ja auch die am besten erklärbare Möglichkeit, in fremde Welten zu reisen, weil eben ein Warp-Antrieb und schneller als Licht fliegen geht halt nicht, aber durch so ein Wurmloch durch ist halt irgendwie anscheinend möglich so und dann ist man da. Ja. Ne? Also Stargate ist natürlich auch da so eine Sache. Also das ist ja auch quasi so ein Wurmloch, glaube ich. Was wollte ich gerade noch sagen? Ach ja, Horror. Wo wir gerade bei Star Trek und den Borg waren. Nee, ich war da. Hive Mind. Hive Mind ist natürlich auch ein ganz großes Thema in der Horror-Popkultur, gerade auch in diesem Moment, ne? Also zur Zeit. Man denke zum Beispiel an die White Walkers in Game of Thrones, die alle irgendwie anscheinend gleich gepolt sind und Arya muss nur den einen Oberboss da umnieten und schon klappen alle zusammen. Das war bei Herr der Ringe auch so.
Ja, ist natürlich auch ein schöner narrativer Kniff, weil das halt auch eine schnelle Lösung dann, also die ist schwer, aber sie ist halt auch machbar.
Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Es ist auch ein easy way.
10.000 Einzelne zu töten ist immer schwieriger.
Ja, und bei den Borg war das ja auch so mit der Borg-Queen. Aber im Tierreich ist das anders. Ich habe letztens mit meinem Sohn ein Bienenbuch gelesen. Wenn da die Königin stirbt, kommt einfach eine neue. So. Okay. Von wegen Hive meint. So. Genau. Ja, die Musik, dazu noch ganz kurz, es haben auch viele gesagt, also viele haben dann ihren Lieblingssong auch hingeschrieben und dann hat der Großteil geantwortet, warum hast du diesen Song gewählt? Entweder, weil er schon immer einer meiner Lieblingssongs war, wegen der Situation, in welcher in der Serie gezeigt wird und weil ich den Song in der Serie neu kennengelernt habe. Und der Großteil hat geantwortet, wegen der Situation, in welcher er in der Serie gespielt wird. Mhm. Und das ist ja auch schön, weil dann gibt es eben so eine schöne Verknüpfung, auch jetzt sozusagen auch für die Ewigkeit, diesen Song mit dieser Serie, wenn man sozusagen das jetzt immer miteinander verbindet. Weil man eben noch nicht so viele eigene Emotionen mit diesem Song vorher hatte, dass man den jetzt ab jetzt immer mit dem Film, mit der Serie verbindet. Zum Beispiel das fulminante Spektakel Solo von Eddie von Master of Puppets, während er da von den Demobats zerfleischt wird. Ne? Das ist natürlich, das brennt sich ein und das ist auch.
Also absolute cool. Highlight-Szene auch natürlich von mir. Also das konnte ich ja überhaupt nicht mehr glauben. Ja. Übrigens zu Eddie noch so ein Gedanke, auch nochmal eine 80er-Referenz. Was man vielleicht heute auch nicht mehr weiß, ist halt in den USA dieser Glaube, dass Heavy Metal, Satanismus und Gewalt auch irgendwie zusammenhängen. Ja. Und in den 80ern dann auch als neues Phänomen natürlich so gewalttätige Teenager oder Teenager, die sich auf unfassbare Weise selber getötet haben oder dann eben auch anderen geschadet haben. Und da halt man oft eine Verbindung zu dem Heavy-Metal-Konsum und den gewaltverherrlichen den Texten und so weiter halt gesehen hat. Und da gab es etliche Prozesse, also nicht nur die großen Prozesse gegen Ozzy Osbourne und Rob Halford, sondern eben auch gegen Jugendliche oder die aufgrund, dann teilweise aufgrund ihrer Vorliebe für Heavy Metal dann auch verurteilt wurden und so weiter. Da gab es in den 80ern etliches, was wo da eine Verbindung hergestellt wurde. Oder auch der Killer in Los Angeles, der Night Stalker, der in Los Angeles ein Serienmörder, wo man an einem Tatort eine AC/DC-Mütze gefunden hat mal, um dann irgendwie auch wieder diese Verbindung herzustellen. Also ein ganz, ganz gängiges 80er-Phänomen, das da in der Serie auch nochmal aufgegriffen wurde und das wirklich also kein Witz war damals für die Betroffenen. Und da hat ja dann Dee Snider vor diesem Komitee, die haben ja den vorgeladen, dann Tipper Gore, die Frau von Al Gore war da Vorsteherin, die ja dann diese Aufkleber auf den Schallplatten und so weiter gegen jugendgefährdende Texte und kann man auf YouTube nachgucken, wie Dee Snider von Twisted Sister die Argumentation zerlegt, dieser Senatoren und Senatorengattinnen, die da sitzen, ja, der da hinkommt, Kaugummi kaut irgendwie mit seiner Jeansweste und eloquent und schlau deren Vorurteile zerlegt. So, ja. Sehr schön anzugucken.
Als Jugendlicher der Nullerjahre bin ich ja auch gebrannt, was Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften angeht. Die hat uns ja auch sämtliche Videospiele verwehrt, die wir gerne gespielt hätten. Und das auch mit so einer Vehemenz und so einer Inkompetenz, wo wir uns immer gedacht haben, boah, ey, ne? Das war ja auch in dieser Zeit dieser Killerspiele und so, Killerspieldebatten. Und dann haben da irgendwie, die sich das vorspielen lassen und selber aber gar nicht Ahnung von PC-Spielen gehabt und so. Ja, das war ungefähr so ähnlich.
Ja, genau, das war euer Heavy Metal dann.
Ja.
zu den Songs übrigens noch, auch nochmal den Bogen dazu zur Verschwörungstheorie, das Making-of, das wäre ja auch noch ein Argument fast dafür, das Making-of endet ja mit Should I Stay or Should I Go?
Ah,
das fand ich dann ausgerechnet das Lied jetzt auch noch zum Schluss.
Ja,
und sonst natürlich Running Up That Hill wird jetzt sogar für mich als jemand, der Kate Bush immer schon liebt oder seit er 14 ist und der Kate Bush wirklich ja verehrt und auch gerade diesen Song, und es ist auch eine dieser Platten von 1985, die mich halt irgendwie maßgeblich berührt und begleitet haben eben immer, dass dieser Song jetzt da auftaucht, ist natürlich auch ganz, ganz besonders zauberhaft und eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein. Und dass dieser Song jetzt da von der neuen Generation auch mal entdeckt wird, ist dann halt auch schön.
Ja. Und direkt auf eins.
Wahnsinn. Ja. Also, ich muss ja immer so ein bisschen schmunzeln, ja, dass man da jetzt immer Serien braucht, um diese tolle Musik zu entdecken. Aber ja, letztlich halt egal, besser als gar nicht.
Ja, du brauchst halt irgendeinen Ansporn, um diese Sachen zu entdecken, weil von selbst kommst du ja bei dieser ganzen unendlichen Menge an Liedern nicht darauf, was du alles jetzt hören könntest. Ne? Also ich bin ja auch immer froh, wenn ich eure Pop- und Pubertät-Folgen höre, um dann danach die Playlist zu hören, um dann noch neue Sachen kennenzulernen und so. Ja. Weil wenn du erstmal so hingehst vor dieses Spotify-Bergwerk und sagst, okay, was schlage ich mir heute raus?
Das geht nicht.
Das hat so keinen Wert. Mein Lieblingssong aus der Sendung ist übrigens Journey, Separate Ways, Worlds Apart. Ich glaube, das ist aus Staffel 4, wo die alle zurückkehren nach Hawkins und dann da vor diesem Wegner Henry Haus stehen, glaube ich, ist das an der Stelle. Oder irgendwie auf jeden Fall ein ganz wichtiger Moment. Und das kommt da und zwar in einer sehr interessanten Version. Und da ist es aber eher so, weil ich den Song eh immer schon ganz toll finde. Und dass er dann auf jeden Fall da auch vorkommt, fand ich dann mega. Ja. So.
Journey ist auch eine von den Bands, die extrem von Serien profitieren.
Ja.
Don't Stop Believing, aber ist ein Sopranos und wahrscheinlich aus vielen anderen Serien mittlerweile auch. Separate Ways. Und da, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Journey natürlich in Amerika zum Weltkulturerbe gehört. Also die sind in Sportveranstaltungen, bei Highschool-Abschluss, bei Hochzeiten, bei, ich weiß nicht, Beerdigungen wahrscheinlich. Also derart omnipräsent.
Ja.
Ohne Journey geht gar nichts in den USA.
Also wenn du dich in Amerika in ein Auto setzt und dann machst das Radio an, dann läuft auf jeden Fall Journey. Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit läuft gerade ein Journey-Song. Wheel in the Sky, Don't Stop Believing oder Separate Ways.
Ja.
Ist auch schön. Also als ich die entdeckt habe, fand ich dann auch sofort toll. So. Mhm.
Ich habe noch zu dem Making-of nochmal, was mich da wirklich auch berührt hat, war auch die Art und Weise, wie diese Schauspieler da das alles erlebt haben, wie die auch zeigen, auch dieses wie die zu dem Table Read sich treffen.
Das ist
und
toll.
Nur das Drehbuch mal lesen, ja, und weinen und diese Dialoge und so und wissen, das hört jetzt auf, das sind die letzten Sätze, die sie sagen werden und so weiter und wie die das schon da berührt, ja, und dann später ja an ihren letzten Drehtagen dann ja auch nochmal, das ist einfach, das glaube ich halt schon, jetzt haben die da 10 Jahre, ja, sind da erwachsen geworden, gerade die jugendlichen Schauspieler. Ja. Miteinander, da haben Freundschaften, ja, wird ja auch deutlich, sind vielleicht auch in Realität teilweise so Außenseitertypen oder so und haben jetzt da so eine Community und so eine Familie. Es ist schön, das hat mich sehr, sehr berührt und passt auch nochmal zu diesem humanistischen Weltbild, glaube ich, dieser Duffer Brothers einfach, dass die da auch so Dialoge und Drehbuch schreiben können, dass selbst die Schauspieler selbst zu Tränen rührt, wenn sie es nur vorlesen irgendwie.
Ja.
Das ist schön.
Ja, mich wundert jetzt auch, wo die Reise für die ganzen Leute auch hingeht, ne? Also der David Harbour ist ja schon im MCU angekommen als der als die russische Version von Captain America. Ich glaube, die anderen werden da auch noch irgendwo ihren Platz finden im MCU oder irgendwo. Ich glaube, die Sadie Sink, die Max spielt, die spielt im nächsten Spider-Man-Film mit. Und der Steve, der Joey Carey oder wie er heißt, der hat ja einerseits macht er ja auch Musik und andererseits ist der, glaube ich, auch demnächst schon wieder irgendwo zu sehen in so einem Teenie-Horrorfilm oder so.
Also, ja, hier Mike Wolf, wie heißt der, Wolfhard? Der hat ja eh schon ziemliche Karriere am Laufen mit Ghostbusters und ich weiß nicht, was er alles gemacht hat. Und hier auch Millie Bobby Brown.
Ja, Millie Bobby Brown sowieso. Also die ist
ja. Genau, auch mit Enola Holmes. Die waren ja auch sehr unterhaltsam zu gucken, fand ich. Und die wird ja auch noch oft zu sehen sein.
Ja, ja. Wenn sie jetzt nicht alle durchdrehen. So.
Ja, das ist halt jetzt die Frage, was mit ihnen passiert, genau. Ja. Übrigens, Lieblingsfigur, meine persönliche, ja, hier der mit dem Bart, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Murray,
ja.
Murray ist super.
So einen Typen braucht man halt dann auch in diesen Serien.
So ein Sidekick,
das ist halt,
ne?
Auch eine Figur. So ja, Comic Relief, ja, wo du immer weißt, auch wenn der kommt, kann auch nichts passieren.
Ja, ja.
So. Wenn der kommt, ist erstmal gut. So. Der geht zwar auch was schief und das ist auch so ein Chaot und so, aber wenn der kommt, ist gut.
Ja.
So, der sorgt immer für Entspannung mal kurz. So.
Ja. Ich muss ja ganz klar mit Robin gehen. Also ich fand also vor allem, wie die neue Staffel angefangen hat, also seit der neuen Staffel vor allem, finde ich Robin einfach super. Allein schon, weil sie am Anfang diese Radiosendung da hat. So. Mhm. Also im Prinzip ist die dann ja auch sowas wie Podcasterin und eine Kollegin sozusagen. Und ich finde das total toll, auch wie die redet und auch, die ist ja auch. Die hat ja auch ihre Päckchen zu tragen. Einerseits ist sie lesbisch, aber sie trägt das halt irgendwie so eher mit Humor und mit ihrer Wiki und so. Das ist ja auch eher fast komödiantisch, wie sie damit umgeht. Und gleichzeitig auch eben diese Neurodivergenz. Man ist sich nicht sicher, ist sie ein bisschen autistisch oder irgendwie ADHS. Auf jeden Fall kann sie ja ihre Klappe nicht halten so, ne, und labert immer alles so direkt raus. Und das ist halt auch und kommt super an, auch eben bei der Jugend. Ne? Also diese Figur. Und die fand ich auf jeden Fall super. Ja. Und sie macht ja auch im Endeffekt, bereitet ja den Weg für Will. So, dieser sehr lange Dialog in dem Tunnel, wo sie ihm sozusagen erklärt, wie sie es geschafft hat, sich zu befreien und er das dann sich zu Herzen nimmt und dann auch dadurch seine Superkraft entwickelt und dann im Endeffekt sich dann ja auch entschließt, da sein Coming Out mit der ganzen Gruppe zu machen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und finde ich eine ganz, ganz wichtige und starke Szene, die auch, wie die Duffers ja auch selber gesagt haben, von vornherein geplant war. Und das ist nicht irgendwie auf Netflix muss irgendwelche Woke-Haken irgendwie abdecken, sondern das passt super in diese Rolle von eben Will rein. So.
Ja. Ja. Das ist allerdings was in den 80er-Filmen nicht passiert.
Ja, genau.
Da war Homosexualität wurde nicht thematisiert, genauso wenig wie in der Popmusik. Ich habe gerade auf Arte nochmal eine Dokumentation über Jimmy Somerville gesehen. Es gab im Grunde niemanden, der sich so offen in den 80er Jahren geoutet hat. Das war George Michael, wusste man nicht. Freddie Mercury wusste man noch nicht. Ja. Selbst die Pet Shop Boys haben es nicht so offen vor sich hergetragen. Die einzigen, von denen man es wirklich wusste und die damit auch wirklich offensiv umgegangen sind, waren Bronski Beat und Frankie Goes to Hollywood, 84. Und ansonsten gab es da keine Repräsentanz. Ja. Für queere Jugendliche und im Film eben schon gar nicht. Und wenn dann so als Klischee-Witzfiguren, also so klar, tundig überzeichnete Figuren oder geschminkte Drags oder so.
Ja.
Aber ansonsten gab es das nicht.
Aber deswegen ist dieses Coming Out ja auch so eine starke und krasse Szene. Das ist ja nicht so wie heute. Heutzutage wäre es ja no big deal, wenn da jemand schwul wäre. Das wäre ja sozusagen auch schon zu erwarten. Also und eher unwahrscheinlich, dass da keiner schwul ist. Ja. Und hier zeigt es aber eben seinen Struggle, den auch homosexuelle Menschen dann wohl in den 80ern gehabt haben müssen. Ich meine, was er sich dafür ins Hemd macht, es ist ja seine größte Angst, dass Wegner das sozusagen rausplaudert und alle ihn deswegen verlassen. Und als er das dann erzählt, sind die anderen ja auch jetzt nicht so, also die sind auch ein bisschen irritiert. So, ne? Das ist jetzt auch nicht so, dass die sagen, ach ja, klar, das wussten wir schon immer und irgendwie so ist doch ganz normal. Sondern die sagen halt, wir halten trotzdem zu dir. Ne? Aber sie sagen jetzt auch nicht irgendwie, ja, ist doch alles ganz normal. Ne? Also für die ist das auch nicht normal in dieser Zeit. Ja. So. Stimmt, und das ist, glaube ich, auch nochmal so von wegen Humanismus ein erhobener Zeigefinger auch an die Entwicklung in der amerikanischen Gesellschaft jetzt gerade. Also, dass man da auch nochmal zeigt, wo es sich auch wieder hin entwickeln kann. Ne?
Ja, stimmt. Ja, absolut. Gut.
Ja.
Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass uns morgen nochmal ganz viel einfällt, was wir jetzt vergessen haben. Aber für jetzt bin ich, glaube ich, so mit meiner Nicht-Vorbereitung jetzt soweit durch. Wir haben noch Highlights, Lowlights. Ich habe schon ein paar genannt, irgendwie, die viel mit Musik zu tun haben. Ich habe heute noch gesehen, die beliebteste Folge, glaube ich, gab es noch eine Umfrage auf irgendeiner Seite, finde ich die jetzt noch, ist, glaube ich, in Staffel 4. Mhm. Oh nee, jetzt finde ich es gar nicht mehr, welche.
Wahrscheinlich nee, die... Also eine.
Es kann sein, dass es die Eddie-Folge ist.
Ja.
Das kann sein. Ja, ich weiß es nicht mehr.
Es kann auch sein, dass alles, was mit der Mall passiert, glaube in Staffel 3, ist auch sehr gern gesehen gewesen. Auch diese Szene mit Billy und so. Ich glaube, da ist auch. Ja. Und
ja, witziger Ding auch noch, was ich noch in Gedanke hatte, irgendwie diese Mall ja als das neue Ding in den 80ern, was dann die Innenstadt zum Sterben gebracht hat, während jetzt ja die Malls aussterben irgendwie.
Stimmt.
Wegen Online-Shopping.
Ja, stimmt, ja. Ein Highlight habe ich noch, dass ich irgendwie nirgendwo anders jetzt gerade unterbringen konnte, diese MK-Ultra-Sache, die also sozusagen diese historische Geschichte, die da auch mit eingewoben wird, dieses Geheimprogramm der CIA, wo mit Hilfe von Drogen, so LSD und Elektroschocks und Lobotomie und so körperlicher und psychischer Erniedrigung so Bewusstseinskontrolle versucht wurde zu machen bei diesen Patienten. Und das ist ja auch das, was da in Hawkins Lab quasi passiert und gemacht wird, ne? Um da irgendwelche Supersoldaten zu züchten.
Also das ist natürlich was, zum einen, was in Filmen eine große Rolle spielt, immer wieder seit den 80ern oder seit den 70ern, ist, dass die amerikanische Regierung oder das Militär irgendwelche Machenschaften im Hintergrund irgendwie machen, irgendwelches Zeug
Ja.
Dass man das halt auch der amerikanischen Regierung seit, ich weiß, wahrscheinlich seit Watergate oder so halt, oder seit dem Mord an John F. Kennedy oder so halt auch immer prinzipiell zutraut.
Ja.
Und da ist halt auch immer eine Menge passiert.
Ja.
Und wenn man jetzt so Podcasts hört oder so, Fly on the Wall hier mit David Spade und Dana Carvey, die reden oft auch über Außerirdische und hier, wie heißt der, Roswell und
Area 51
und ja, genau, und diesen ganzen Rahmen sind da auch völlig überzeugt, dass da Sachen abgehen und dass es da dass es da Dinge gibt, die man nicht erfährt. Einfach.
Ja, so. Aber da denke ich mir immer, Trump müsste das jetzt ja erfahren, so als Präsident. Mhm. Der hätte ja das Recht sozusagen, das zu erfahren. Und der wird es auf jeden Fall ausplaudern. Also der könnte das nicht für sich behalten. Also wenn da was wäre, würde das erzählen.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja, genau. ich hätte jetzt noch zum Abschluss so nochmal diese Hype-Frage. Also wir hatten jetzt gerade schon, warum die Gen Z die 80s so toll finden. Aber was noch nicht abschließend geklärt ist, warum jetzt die Gen Z eigentlich diese Serie so toll finden. Und da habe ich jetzt nochmal so ein paar Gedanken, die dann aber auch über meine Umfrage sozusagen empirisch bestätigt wurden. Genau, da können wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Weil dieser Hype war ja auch einfach riesig. Also was die an Marketingbudget für diese Sendung rausgehauen haben, ist ja unglaublich. Wir haben hier in Münster einen Tunnel unterm Bahnhof, sieht da auch ein bisschen aus wie im Upside Down. Und dieser gesamte Tunnel war komplett plakatiert, nur mit Stranger Things. Und ist auch immer noch. Also da war wirklich ein Poster neben dem nächsten. Das war richtig fast schon dystopisch gruselig, wie viele Poster da hingen. Und es hat jetzt auch, apropos Mall, in unserer Innenstadt-Mall ein neuer Nerd-Laden aufgemacht. Und der ist auch zur Hälfte voll mit Stranger Things-Merch. Ne? Also irgendwie so ein Squawks, Trinkbecher und alles mögliche, Etuis und alles. Und ja, und das ist mir noch eingefallen, als die letzte Staffel rauskam, 2022, da habe ich ein Videospiel gespielt, das hieß Far Cry 6. Und ich spiele da so vor mich hin und auf einmal gibt es irgendwie so einen Cut und dann haben die da einfach in dieses Spiel eine Bonusmission eingebaut, im Stil von Stranger Things. Da gab es auch plötzlich das Stranger Things Intro und dann lief man eben durch so eine Upside-Down-Welt, bekämpfte Demogorgons und versuchte so einen Dackel zu retten. Und das war auch so, was das wohl gekostet hat, einfach so ein Level zu entwerfen, das super teuer gewesen. Also richtig krass.
Ja. Es gibt ein Musical, gibt es auch auf Netflix irgendwie so ein Spezial über dieses Musical, die Vorgeschichte erzählt, also die Eltern quasi, die Geschichte der Eltern von den Jugendlichen, das wird ja am Ende, als Max dann da durch diese Erinnerungen läuft sie durch diese High School oder der Vater von Steve und so. Also in dieser Zeit spielt dieses Musical wohl.
Also ein bisschen Grease-mäßig.
Ja, genau, wahrscheinlich hier.
Ja.
Und wo die, glaube ich, auch anfangen dann mit diesen militärischen Experimenten.
Ja.
Und also eine Menge drumrum. Ich weiß nicht, wie diese Hypes entstehen. Also das ist natürlich auch vom Thema natürlich ein schönes Internet-Ding. Das sind ja immer so Mystery, Fantasy, Science-Fiction-Themen, sind also so nerdige, wo man sich dann halt so drin verlieren kann und immer wieder neue Sachen entdecken kann und Referenzen entdecken kann und Wissenschaften und Theorien. Und ich weiß nicht, das ist natürlich so, glaube ich, halt für die Nerds im Internet dann natürlich auch ein tolles Thema, so.
Ja.
Um das dann weiter zu verbreiten und weiter zu spinnen und so weiter.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall auch, also Reddit ist sozusagen wie gemacht für solche Serien, ne? Dass man sich da so ein bisschen weiter seine eigenen Gedanken machen kann. Und das macht ja auch ultra Spaß, da irgendwie nochmal so ein Pixel rauszusuchen und zu sagen, guck mal da im Hintergrund, da ist doch was. So, genau. Wie lange habe ich bei Blair Witch Project auf dem Fernseher gestarrt, um zu gucken, ob ich noch was entdecke, ob ich da noch was beitragen kann bei der Aufklärung des Falles, der nie einer war. Genau, also das macht schon Spaß. Und was ich rausgefunden habe, warum das so beliebt bei der Gen Z ist. Es ist einmal natürlich, das sagten wir gerade schon, diese Retro-Ästhetik, die irgendwie so als Eskapismus irgendwie so, gehypt wird. Dann diese alten Filmtropes. aber mit modernen Sehgewohnheiten. Also es ist halt nicht so langsam geschnitten wie Filme aus den 80ern und halt bessere visuelle Effekte. So. Aber trotzdem hast du diese Tropes von früher. Ne? Ich meine, wie sehen auch die Kids da aus, als sie da in die letzte Schlacht gegen den Mindflayer da gehen? Die sehen ja alle aus wie Rambo. Ne? Die haben ja alle so...
Ja, Rambo, Mad Max, ja, das ja, ist
Mad
auch
Max
noch so.
Auch, ja, genau. So, und dann ist natürlich diese Coming-of-Age-Geschichte von diesen Outsidern und ihrer Charakterentwicklung schon das Wichtige. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist ja schon 10 Jahre alt jetzt, die Sendung. Und meine SchülerInnen waren dann ja viel zu jung, um das zu gucken vor 10 Jahren. Die sind jetzt so 18 rum. Die können doch nicht mit 7, 8 angefangen haben, diese gruselige, brutale Sendung zu gucken. So, stellt sich raus, haben sie auch nicht. Die haben nämlich viel mehr in der Corona-Zeit damit angefangen und das geguckt. Und dann war das wirklich in dieser Krisenzeit so ein Eskapismus in diese Fantasy, Sci-Fi-Horror-Welt. Und jetzt ist dieser Hype auch wieder so ein Wohlfühlankerpunkt an diese Zeit, wo man das gemacht hat, um eben sich von dieser schon recht schlimmen Welt da draußen eben abzuschotten. So. Und ich glaube, und das merkst du vielleicht auch bei deinen Schülis so, ich glaube, dass die Jugend noch schlimmer zu knacken hatte an Corona, als wir dachten oder als wir ahnten. So. Also wenn man sich in so eine Welt zurückflüchtet, wie das Upside Down in Hawkins und das noch besser ist, als das, was draußen wirklich passiert. Ja, also das wurde immer wieder gesagt, so ein bisschen dieses Zusammengehörigkeitsding und ein bisschen auch da eben diese Nostalgie vor 6 Jahren oder so damit anzufangen, das tut denen gut. Und dann eben sowas zu haben, ja.
Ja. Das ist eine überzeugende Erklärung, das finde ich wirklich, finde ich gut.
Ja. Noch viele andere, ein paar andere Punkte genannt, aber ich glaube, das meiste haben wir jetzt. Und diese progressiv modernen Aspekte haben wir ja auch gerade nochmal angesprochen, so mit den Charakteren. Ja.
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 Gut, super. Schön. Dann haben wir das auch.
Aber das auch, Ich wusste, dass wir hier länger drüber reden werden als 10 Minuten, klar. Wie du im Anfang angekündigt. Lass mal 10 Minuten kurze Sprachnachricht hin und her schicken, klar.
Ja, das stimmt. Klar. Ja. Nee, als du dann gesagt hast, da gibt es mehr, dann war mir eigentlich sofort klar, ja, natürlich gibt es da mehr.
Ja.
Kann man machen. Hat auch wirklich Spaß gemacht. Jetzt brauchen wir eine neue Serie, gell? Mal gucken, ob es nochmal sowas Ähnliches gibt. So, sich da irgendjemand entwickelt da gerade was. Das neue Stranger Things, das
jetzt
ist
gerade in diesem
Ding.
Moment.
Ja, ja, das wird jetzt ein paar Mal angedacht und dann heißt es, ja, das ist das neue Stranger Things und dann sind aber alle enttäuscht und irgendwann kommt es dann vielleicht mal wirklich, ich weiß es nicht. Aber schön wäre es, ist schade immer, wenn sowas endet. Es ist immer so ein bisschen, es fehlt einem dann was und jetzt geht es nicht weiter und ich glaube nicht, dass es weitergeht. Also es können sie nicht. Ja. Ist so Dexter dann irgendwie, in 10 Jahren nochmal weiter. Das will man dann irgendwie nicht. Also ich will das nicht. Ich brauche es auch nicht.
Und eine geheime Folge 9 gibt es auch nicht. Ich habe bei die Synchronsprecherin von Max, die Luna Logemann, die hat nochmal in einem Reel gesagt, nein, wir wurden nicht dazu eingeladen, nochmal eine weitere Folge zu vertonen. Da gibt es nichts. So.
Nee, das wäre auch wirklich Quatsch. Also sag mal, dieses Ende und so, das wäre ja irgendwie, das ist ja noch originell, aber das jetzt noch auserzählen, das wäre ja kompletter Unfug.
Ja. Naja. Gibt bei Jimmy Fallon oder so, die touren ja gerade durch alle möglichen Late-Night-Shows, die Stars da aus der Serie. Da gibt es einen lustigen Sketch, wo sich die Kids da als Erwachsene in den 90ern in New York wieder treffen. Und Mike ist da irgendwie so erfolgreicher Schriftsteller und so und dann irgendwie so, worüber sie reden und so Anspielungen an die Serie, ist ganz witzig, muss man mal
so. Ah ja, muss ich mal gucken.
Und dann irgendwann so, okay. Oh, Mike! You have nosebleed und so was. Do you have powers now? No, it's cocaine. It's New York in the 90s, right?
Ja, aber das will man ja auch alles nicht sehen.
Nein.
Sehr gut.
Cool.
Okay, gut. Dank dir. Hat Spaß gemacht. Und
dank dir.
Wir hören uns schon demnächst wieder mit einer 2000er-Folge. Irgendwann im Februar. Und ansonsten an alle Wir hoffen, es hat euch auch ein wenig Spaß gemacht, uns zuzuhören. Vielleicht habt ihr noch was Neues erfahren, weiß es nicht. Vielleicht war auch schon alles klar. ansonsten bis sehr bald. Und wie immer, dreht nicht durch.
Jo, ciao. Genau. Ciao. Und vielen Dank an alle, die bei der Umfrage mitgemacht haben.
Wirklich. Ja.
Ja, toll. Sehr cool. Okay. Danke. Tschüss.
Tschüss.